Friede sei mit euch. Ja, Carsten hat schon eine wunderbare Einleitung gemacht, dass Jesus sagt, warum glaubt ihr mir nicht, warum vertraut ihr mir nicht, obwohl ihr meine ganzen Wunder gesehen habt. Und das ist mir nochmal so aufgefallen, was sagt Gott zu uns Menschenkindern jetzt seit 6000 Jahren? Vertrau mir doch. Warum glaubt ihr mir nicht? Und seit 6000 Jahren hat Gott immer wieder dasselbe gesprochen. Vertraut mir doch. Warum glaubt ihr mir nicht? Wofür haben wir unser Sehnen, unsere Liebe, unsere Hoffnung, unser Vertrauen bekommen? Wofür haben wir es bekommen, unser Sehnen, unsere Liebe, unsere Hoffnung, unser Vertrauen? Dass wir uns nach einem neuen Auto sehnen? Nein, das Sehnen haben wir für Gott bekommen, dass wir uns nach ihm sehnen. Und wir sehnen uns so nach Liebe. Aber von Menschen ist die Enttäuschung vorprogrammiert. Wie viele von uns haben das schon erlebt? Oder Hoffnung. Kinder hoffen auf das neue Spielzeug zum Geburtstag. Aber wir sollten ihnen lernen, dass unsere Hoffnung nur Gott verdient. Wem gehört dein Vertrauen und deine Hoffnung? Es fängt gleich ganz am Anfang in der Bibel an. Bei Mose in der Offenbarung. Adam und Eva. Vertraut mir und esst nicht von diesem Baum. Gott hat ihnen immer nur Gutes getan, hat ihnen immer nie, hat sie nie enttäuscht, hat sie nie belogen, nie missbraucht. Gott war immer ehrlich zu Adam und Eva. Und er sagt, eine Prüfung habe ich dann doch. Vertraut mir und esst nicht von dem Baum der Erkenntnis. Wir kommen später nochmal auf Adam zurück. Auch Menschen wurden oder Menschen sind oft von Gottes Männern, ja sogar von Jesus enttäuscht worden. Da denke ich zuerst an einen Ehemann, der von Elisa enttäuscht wurde. Das steht in 2. Könige 5. 2. Könige 5. Da steht die spannende Geschichte von dem Feldhauptmann Naaman. Die hatten ein Mädchen zu Hause, die Familie, wo der syrische Feldhauptmann zu Hause war, die war aus Israel mal gestohlen worden. Und der Naaman litt nun an dieser fürchterlichen Aussatz, an dieser fürchterlichen Erkrankung und keine Hoffnung war da, dass es besser werden könnte. Und das Mädchen sagt, ich weiß jemanden, der dir helfen könnte. Das ist Elisa im Land Israel. Und er holt sich dann ja die Erlaubnis, dorthin zu gehen und reist natürlich dann zum König von dem Land. Und der König ist total entsetzt. Wie soll ich jemanden gesund machen können? Was fällt dir eigentlich ein? Sucht ihr wieder Streit? Sucht ihr wieder Krieg, ihr Syrer? Und dann erinnert er sich und dann wird er weitergeschickt zum Haus von Elisa, dem Propheten. Und hoch zu Ross sitzt dann der Prophet, sitzt dann der Hauptmann vor der Tür von Elisa und der schickt dann nur seinen Boten raus und sagt, gehe, tauche dich 7-mal im Jordan unter und du wirst rein. Und dann ist er ganz zornig, der Feldhauptmann Naaman, und sagt, wir fahren nach Hause. Wir reiten sofort nach Hause. Ich dachte, er wäre wenigstens herausgekommen, hätte Gott angerufen und in einem gewissen Art und Weise mich dann von meiner Krankheit geheilt. Wir reisen sofort ab. Wir fahren sofort nach Hause. Er ist total enttäuscht davon, dass es nicht so läuft, wie er das will. Und dann sagt einer, die mitgeritten sind, sagt, wir könnten es ja wenigstens mal probieren, wo wir sowieso gerade hier sind. 7-mal im Jordan untertauchen. Und sie machen es dann ja auch. Sie reiten dann zum Jordan. Er lässt sich dann überzeugen. Kann ja nicht schaden. Und wenn er etwas Großes verlangt hätte, der Prophet, was er tun sollte, Gold oder Silber geben, oder dann hätte Naaman es bestimmt gemacht. Aber 7 Mal im Jordan untertauchen, wo doch die Flüsse in Syrien viel sauberer sind als der schmutzige Jordanfluss. Und dann können wir uns ungefähr vorstellen, wie er sich dann auszieht am Fluss. Die ganzen anderen stehen drumherum und sie lächeln so ein bisschen. Es ist ihm sicherlich auch ein bisschen peinlich, gerade wenn er ganz kranke Haut gehabt hat. Und dann taucht er 1, 2, 3 Mal im Jordan unter und sagt, das bringt alles nichts, wir fahren nach Hause. Wir reiten nach Hause. Da wird er wieder daran erinnert, der Prophet hat von 7 Mal gesprochen. Und dann taucht er sich das 7. Mal unter und er ist rein, weil er am Ende dann doch auf der Überredung von anderen doch noch vertraut hat. Und dann lesen wir in 2. Könige 5, Vers 15, da sagt er dann, siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. Das ist klar. Wenn wir das dann so erlebt haben, dann ist uns Gott ganz groß. Wir haben heute Morgen von Carsten gehört. Es sind so viele Wunder passiert in Israel. Und sie haben ihm nicht geglaubt. Sie haben nicht Buße getan. Sodass Jesus zu der Aussage kommt, wären solche Taten in Sodom und Gomorra geschehen, das stände noch am heutigen Tage. Ja, von Gottes Männern enttäuscht zu sein und jetzt sogar von Jesus enttäuscht zu sein. Es waren dazu die Emmaus-Jünger. Die Geschichte finden wir dann in Lukas 24. Lukas 24. Die meisten von uns kennen ja die Geschichte. Auf jeden Fall ist es so, dass Jesus nun gekreuzigt ist, dass Jesus im Grab ist und die zwei Männer dort, der eine hieß Kleopas, sagt uns hier die Schrift, ab Lukas 24, 13. Und dann reden sie zusammen mit den Geschichten, was passiert ist, sind ganz enttäuscht davon, dass Jesus eigentlich sie hätte von der Macht der Römer befreien sollen. Und sie gehen halt auf den Weg von nach Emmaus, gehen sie hin. Genau. Und dann kommt ein dritter Mann dazu und fragt sie dann, was besprecht ihr eigentlich da die ganze Zeit? Worüber redet ihn ihr? Sie aber sprachen, jetzt in 19, dass mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und dem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe beantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er würde Israel erlösen. Und jetzt ist auch schon über der dritte Tag, wo das passiert ist. Enttäuscht. Enttäuschte Jünger, dass nicht das passiert ist, was sie so von Jesus erwartet haben. Sie haben von Jesus erwartet, dass er mächtig ist, dass er die Römer besiegt, dass er Israel zur alten Stärke zurückverhilft. Wir wissen dann, wie die Geschichte weitergeht. Er sagt ihnen dann, ihr seid zu dumm, warum glaubt ihr nicht der Schrift in 25? So ein träges Herz habt ihr, dass ihr der Schrift nicht glaubt. Deswegen seid ihr hier so auf dem Holzweg und deswegen seid ihr so oft von diesem Jesus da enttäuscht. Und kurz danach, so wissen wir, als er das Brot brach, da erkannten sie ihn. Offensichtlich hat Jesus eine ganz besondere Art gehabt, wie er Brot brach und den Wein teilte, was man sonst so nicht machte, was man sonst so nicht sagte, weil daran war er dann erkannt worden, dass es der Herr Jesus war, der ihn hier gesagt hat, habt Glauben, habt doch endlich Vertrauen, glaubt doch endlich der Schrift. oder was Jesus auf Erden zu Lebzeiten gemacht hat. Wie heute Morgen ja schon eine Geschichte gehört worden ist, denke ich vielleicht an den Blinden. Ein Blinder wird zu Jesus gebracht. Dann macht Jesus einen Brei aus Sand, spuckt auf die Erde, macht einen Brei aus Sand. Tolle Medizin. Streicht ihm den Blinden auf die Augen und sagt dann zu ihm, geh zu dem Teich Siloa und wasche dich. Vergleiche Johannes 9, Vers 7. Er macht diesen Sandbrei bei den Blinden auf die Augen. Der wollte eigentlich sehen werden. Und sagt dann zu ihm, geh zum Teich Siloa und wasch dich. Das ist sicherlich auch nötig, wenn mir jemand mit seinem Speichel einen Brei macht mit Sand von der Erde und mir das auf die Augen streicht. Dann nehme ich den Rat sicherlich auch gerne an, zum Teich zu gehen und mir das Gesicht zu waschen. Aber auch er tut das und kann dann wieder sehen. Und immer wieder hören wir das. Vertraut doch. Warum glaubt ihr mir nicht? Vertraut doch auf mich. Wem das noch nicht genügt, gehen wir zu Matthäus 14 rüber. Auch eine sehr bekannte Geschichte. Ist durch viele Bilder abgebildet worden. Matthäus 14. Die Geschichte vom sinkenden Petrus. Matthäus 14, ab 22. Also, die Jünger sind im Boot. Jesus ist nicht bei ihnen. Und in der Nacht kommt Jesus dann zu ihnen. Sie sind wieder voller Angst. Sie sind genauso wie wir. Sie haben nichts verstanden. Sie denken, es ist ein Gespenst, was jetzt kommt, dass unser Boot jetzt hier versenken wird. Und Jesus sagt, seid getrost. Ich bin's, fürchtet euch nicht. Und Petrus, vorlaut, wie wir ihn immer kennen, wenn du es bist, Herr, wenn du es bist, das ist jetzt 28, so befiehl mir, dass ich zu dir auf dem Wasser kommen kann. Ja, das ist natürlich meine Aussage. Viele haben es seitdem versucht. Ich glaube, es ist danach nie wieder gelungen. Und Jesus sagt, komm her. Und da steht, und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Vertrauen. Immer flott mit dem Schnabel vorweg, unser Petrus. Aber auch dort Vertrauen und sagt, das mache ich jetzt. Nicht gleich denken, oh Mensch, dann sind meine ganzen Klamotten nass und wenn das so nachts ist, dann friere ich gleich und ich lasse das besser lieber sein. Jetzt hier in den Bach zu fallen, das ist sicherlich auch nicht so clever. Wer weiß, wann ich wieder trockene Klamotten kriege, bis meine morgen wieder getrocknet sind, meine Sachen. Also es gibt ja immer genug Gründe, warum wir sagen, ach nee, Jesus, kommt du lieber zu uns ins Boot, vergiss es einfach. War ein dummer Spruch von mir. Nein, er steigt aus dem Boot und geht auf dem Wasser. Vertrauen, was Gott immer wieder bei uns wecken will. Wir wissen dann, wie die Geschichte weitergeht. Dann sieht er den Wind und die Wellen. Und da erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Weil da hat er von Jesus weggeblickt. Er hat wieder auf die Stürme geguckt, auf den Meeresrauschen geguckt. So wie wir auch so oft dumm sind und nicht auf Jesus blicken, sondern dann wieder auf die Probleme schauen, auf die Umstände schauen. Und es gibt ja genug in unserem privaten Leben, in unserem Umfeld, worauf wir gucken können und Angst und Furcht bekommen können. Ja, in der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus, aber seid fröhlich und getrost. Ich habe die Welt überwunden. Petrus Geschichte. Wie kann ich dem Herrn vertrauen? Wie kann ich dem Herrn mehr vertrauen? Wie lernt man schwimmen? Wie lernt man schwimmen? Mit den Armen um die Gegend sich herum fuchteln am Land, am Trockenen? Wie lernt man schwimmen? Nein. Nur im Wasser, durch Schwimmen, lernt man schwimmen. Wie ist es mit Fahrradfahren? Hilfe von Gott zu erwarten, ist Gottesdienst. Hilfe von Menschen zu erwarten, ist Götzendienst. Hilfe von Gott zu erwarten, ist Gottesdienst. Hilfe von Menschen zu erwarten, ist Götzendienst. Auf Gott zu vertrauen, ist Glaube. Auf irdische Dinge zu bauen, ist Unglaube. Irdische Macht ist ein Wahngebilde. Und wer sich darauf verlässt, ist ein Wahnsinniger. Auf Gott vertrauen ist Glaube. Auf irdische Dinge zu bauen ist Unglaube. Irdische Macht ist ein Wahngebilde. Und wer sich darauf verlässt, ist ein Wahnsinniger. Niemand ist so sicher, den Gott behütet. Niemand ist so in Gefahr, der sich selbst beschützen will. Niemand ist so sicher, den Gott behütet. Niemand ist so in Gefahr, der sich selbst beschützen will. Und ein letztes noch. Die schlauen Sprüche kommen übrigens von Spurgeon. Immer schön nennen den die Herkunft. Je mehr wir uns auf Gott verlassen, je mehr merken wir, wie verlassen wir sind, wenn wir uns auf Menschen verlassen. Je mehr wir uns auf Gott verlassen, je mehr merken wir, wie verlassen wir sind, wenn wir uns auf Menschen verlassen. Ein Handwerker wurde mal gefragt, wie man am besten dieses oder jenes bauen sollte. Das erklärte er dann kurz und sagte dann, am besten Sie tun es aber sofort. Was bei weltlichen Dingen gilt, gilt hier auch bei geistigen Dingen. Am besten, wir tun es sofort. Denn wenn wir etwas erklärt bekommen haben, so wissen wir, dass wir manchmal Stunden später, einen Tag später, schon wieder die Hälfte davon vergessen haben, was man uns erklärt hat. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet. Ja, gehen wir vielleicht nochmal ins Alte Testament zurück. Das Volk Israel, was mit so großer Kraft aus Ägyptenland geführt worden ist, durch Mose, der auch so viel schwache Momente hatte. Aber er hat das Volk wunderbar aus Ägypten geführt, durchs Rote Meer, hat die Völker dann vertrieben. Und dann sind sie jetzt unterwegs, sind sie am Meckern, weil sie Hunger haben. Später meckern sie auch, weil sie kein Fleisch haben, das kennen wir. Aber erst meckern sie, weil sie Hunger haben. Und dann sagt Gott, bewahrt aber nichts bis zum nächsten Tag auf. Gut, einen Tag schon, aber die anderen 6 Tage nicht. Bewahrt nichts bis zum nächsten Tag auf. Und was machen die Israeliten wieder? Sie bewahren doch alles wieder bis zum nächsten Tag auf. Und es steht dann da, es war voller Würmer. Es war ranzig, es war nicht mehr zu genießen. Das Manna in der Wüste. Und Gott sagt immer wieder, vertraut mir doch. Warum vertraut ihr mir nicht, wenn ich euch bis hierher gebracht habe? Warum vertraut ihr mir nicht? Und ich finde mich da so gut bei wieder. Oder später dann die Schlange in der Wüste. Da wurden die Israeliten dann von Schlangen gebissen, weil sie Gott nicht vertraut hatten. Hat Gott feurige Schlangen unter sie geschickt. Viele starben in Israel. Und dann hat Mose diese eherne Schlange aufgerichtet. Eine Metallschlange auf einem Stock. Und jeder, der sie ansieht, der ist nicht dran gestorben an dem Schlangenbiss. Und auch dort wieder. Wir brauchen einen Arzt, wir brauchen Gegengift. Was soll uns diese Schlange auf dem Holzstiel da helfen? Und trotzdem, jeder, der sie ansah, starb nicht davon. Ein wunderbares Beispiel, natürlich auch wieder für unseren Herrn Jesus. Wer auf ihn blickt, der wird nicht zuschanden werden. Der ist sicher, hier durch den Tod bis in die Ewigkeit. Gehen wir in Sprüche. Sprüche 3, Vers 5. Sprüche 3, Vers 5. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, dann wird er dich recht führen. Und wir wollen doch so gerne recht geführt werden. Wir wollen doch den richtigen Weg finden. Unser Verstand. Unser Verstand erscheint uns so wichtig und so unverzichtbar. Weil wir kennen sicherlich alle Menschen, die ihren Verstand verloren haben. Und das wollen wir auf keinen Fall. Wir halten unseren Verstand für so wichtig. Nur dann kommen Schwierigkeiten und dann dürfen wir uns nicht auf sie verlassen, auf unseren Verstand, sondern nur auf den Herrn, auf den, der Himmel und Erde gemacht hat. Und so sagt dieser Vers hier, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Was wird uns heutzutage so oft gesagt? Man muss sich auf sein Bauchgefühl verlassen. Ich möchte das nicht grundsätzlich schlecht sagen, weil manchmal ist es ja auch richtig so, dass man etwas spürt, hier stimmt etwas nicht mit der Situation. Aber Bauchgefühl ist eben nur mein Bauchgefühl. Wer das nicht schon von uns gehört, wir müssen auf unser Bauchgefühl hören. Worauf sollen wir Christen hören? Und wie schnell das mit uns geht, das wissen wir doch. Das widerfahre dir nur nicht, sagt der Jünger, über den wir gerade gehört haben, dass er mit Jesus auf dem Wasser gegangen ist. Kurz danach sagt er, als Jesus sagt, ich werde gekreuzigt werden, ich werde nach 3 Tagen auferstehen, dann nimmt Petrus ihn beiseite und sagt, das widerfahre dir nur nicht. Er hat auf sein Bauchgefühl gehört. So schnell geht das. So schnell rutschen wir irgendwo rein, wo wir nicht auf den Herrn hören, nicht auf sein Wort hören, sondern schnell nach unserem Bauchgefühl entscheiden. Oder jetzt kehren wir zurück, was ich schon zu Anfang sagte, zu Adam, der auch auf sein Bauchgefühl hörte und als seine Frau zu ihm gesagt hat, ist auch von der Frucht, dieser Frucht, die schmeckt echt super, hat er sich auch sofort auf sein Bauchgefühl verlassen. Meine Frau, kann ich mich darauf verlassen. Er kannte auch da bis dahin noch kein Beispiel dafür, seiner Frau zu misstrauen. Heute in der gefallenen Schöpfung ist das normal, dass wir alles besser einmal prüfen sollten, bevor wir irgendjemandem vertrauen. Das wissen wir. Wer ist von uns noch nicht enttäuscht worden von Menschen? Ich meine, darüber brauchen wir doch gar nicht zu reden. Aber Adam kannte das nicht. Hinters Licht geführt zu werden, betrogen zu werden, verschaukelt zu werden. Adam kannte das nicht. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen. Dann wird er dich recht führen. Mit Hiobs Frau ist es dann letztendlich genauso gewesen. Als sie dann zu Hiob sagt, schwör Gott ab und stirb. Hast alles verloren, was du hattest. Hast deine Gesundheit verloren. Alles ist hin. Schwör Gott ab und stirb. Ich bin sicher, sie hat auch aus dem Bauchgefühl gehandelt. Sie hat es nicht böse gemeint. Sie hatte keine schlechten, bösartigen Absichten. Ich bin davon zutiefst überzeugt. Der Satan hat böse Absichten mit uns. Und wir wissen, was er mit uns im Schilde führt. Aber Menschen um uns herum haben nicht erstmal böse Absichten. Aber sie sagen es trotzdem vielleicht aus einer guten Motivation heraus und liegen dann doch so falsch. Jetzt haben wir Eva, Petrus und Hiobs Frau gehabt. Also, wir vertrauen nicht auf unser Verstand. Wir vertrauen nicht auf unser Bauchgefühl. Wir vertrauen auf den Herrn. Den Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er sprach und es war da. Er gebot und es stand da. Menschen können täuschen. Gott täuscht uns niemals. Dann möchte ich gerne zum ersten Johannesbrief rübergehen. 1. Johannes. 1. Johannes 5, Vers 4. Dort schreibt der Apostel, der mit Jesus selber unterwegs war, Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Damit kommen wir jetzt auch in die zum Ende der Bibel hin. Ich hatte ja versprochen, dass es sich die ganze Bibel durchzieht, von Mose bis in die Offenbarung. Und hier sind wir jetzt schon kurz davor vor der Offenbarung, wenn man das mal rein chronologisch hier so sieht. Überwinder werden. Überwinder werden dieser Welt, wozu Gott uns fähig machen möchte, durch das Blut seines Sohnes Jesu Christi. Dann kommen die sieben Sendschreiben in der Offenbarung, ein kleines Stück weiter. Das steht dann in Offenbarung 2, da sind dann die sieben Sendschreiben. So werden sie als Überschrift genannt. Und alle enden gleich. Wer überwindet, dem will ich dies und jenes geben. Siebenmal. Wer überwindet, wer diese Welt überwindet, wer das Böse überwindet, wer mit Christus überwindet. Zum Beispiel hier, dem will ich Macht geben über die Heiden. Oder dem soll vom zweiten Tod kein Leid geschehen. Wissen wir, den ersten Tod müssen wir alle sterben. Und das ist auch so eingerichtet und das soll auch so gut soweit sein. Sonst würde vielleicht Adolf Hitler heute noch regieren. Weil der Tod keinen bleiben ließ. Ja, Überwinder werden durch den Glauben, durch das Vertrauen auf Gott. Und wenn wir nicht ihm glauben, wenn wir ihm nicht vertrauen, haben wir keine Chance, diese Welt zu überwinden. Wir werden immer irgendwelchen Menschen aufsitzen, irgendwelchen Lügen aufsitzen, als nur seinem Wort. Nur deinem Wort wollen wir vertrauen. Und das ist dieser schöne Ausspruch von Petrus ja auch. Herr, wohin sollten wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Und dass wir diesen Ausspruch doch immer wieder aufs Neue so aussprechen können. Nur durch das Blut Jesu Christi können wir überwinden. Ja, ja, es gibt auch gute Atheisten, keine Frage. Es gibt auch gute Menschen in anderen Religionen, keine Frage. Aber wenn die Schuldfrage nicht gelöst ist, wo bleiben wir dann mit unserer Schuld? Wer tröstet uns dann durch dieses Leben hindurch? Die Schuldfrage von allen 8 Milliarden Menschen ist gelöst worden durch Jesus Christus und sein Werk am Kreuz. Und wir können erlöst sein. Wir können Überwinder sein. Zu allerletztes noch Offenbarung 21,7. Da steht, wer überwindet, der wird alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Dann geht das weiter, dass Feige und Ungläubige und Frevler nicht dort sein werden. 21, Vers 7. Wer überwindet, wird es alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Jetzt sehen wir das noch nicht, dass wir Gottes Kinder heißen. Jetzt sehen wir das oft noch nicht. In all unserer Schwachheit, in all unserer Gefallenheit, in dem Alter, was wir erreichen, grauer Bart, braucht immer eine Brille. Aber dann wird es offenbar werden, wenn wir Überwinder sind, durch das Blut Jesu Christi. Ein unglaubliches Angebot ist uns gemacht und wir können zugreifen. Die meisten haben es schon von uns getan, haben zugegriffen durch Buße und Taufe und dann den Weg mit Jesus gehen. Wer überwindet, wird es alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Und wenn das erste Paradies schon so wunderbar war, wie toll wird dann das zweite Paradies sein, wird dann der Himmel sein. Es gibt große Hoffnung, es gibt große Perspektiven. Ich möchte noch gerne mit uns beten. Ja, lieber Vater, voll Dankbarkeit kommen wir immer wieder zu dir. Wir danken dir dafür, dass dein Wort so reich ist, dass uns immer wieder reich machen kann, dass uns immer wieder trösten kann, dass uns immer wieder die Zusprüche gibt, die wir brauchen. Du bist derjenige, der immer wieder auf uns zukommt, wo wir häufig viel zu schwach sind und uns wieder aufzuraffen zum Gebet, uns aufzuraffen, dir nachzufolgen. Und du kommst immer wieder in Liebe uns entgegen und wir sind so dankbar dafür, dass wir so einen wunderbaren Heiland haben, auf den wir bauen können, auf den wir vertrauen können, durch dieses ganze Leben hindurch, durch den Tod in die Ewigkeit. Herr, wir beten dich an, der du uns deinen Sohn geschenkt hast und dass wir an ihn gedenken durften heute Morgen. Und so legen wir jetzt gerne auch diesen Tag und die kommende Woche, Herr, in deine Hände. In Jesus. Amen.